Weigel Mobility Stories, der Podcast mit Jan-Hendrik Switer und Luigi Savignano.
Herzlich willkommen zu dem Podcast von den Weigel Mobility Stories. Jetzt sind wir im Frühling, aber wir haben nochmal eine winterliche Story. Mein Name ist Jan-Hendrik Switer, ich bin der CEO von Weigel und mit mir ist heute wieder einmal da.
Luigi Savignano, ich leite das Marketingabteilung.
Spitze, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Es freut mich sehr. Und wir haben heute reden wir über den Reini Sample. Und ich bin hier im Familienunternehmen groß geworden. Und seit ich eigentlich denken kann, kenne ich auch Reini Sample als die Lichtgestalt, über die jedes Jahr wieder neue crazy Stories kommen. Ja.
Genau.
Wie hast du ihn denn, vielleicht kannst du kurz den Reini vorstellen?
Das war eine perfekte Vorstellung. Ich meine, Reini hat keine Grenze. Der kennt keine Grenze, der kennt keine Angst. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich mit Reini im Auto saß, das war ungefähr für 8 Jahre her, der ist einfach mit offener Tür gefahren. Mit unserer Handbedienung offene Tür einfach Auto gefahren. Und dann sagt er mir, ja, so kann man kann das und das und das machen und guck mal, ich teile das Auto hier so. Und ich dachte, Reini, willst du die Tür nicht zumachen? Das ist kein Problem, ich kenne schon die Piste hier, das ist überhaupt kein Problem, keine Sorge, ist alles gut. Und ich meine, der macht sowieso beruflich diese Sicherheitstraining, also man kann ihm vertrauen, ja. Aber was ich sagen wollte, ist, der kennt das Wort Angst nicht in seinem Leben. Und das ist definitiv was, ich sag mal, es ist inspirierend. Nicht, weil er das Wort Angst nicht kennt, aber weil er eine Lebenseinstellung hat, wo er einfach keine Grenze sieht. Doch, der sieht schon Grenze, aber der lässt sich nicht von der Grenze stoppen. Der will immer was Neues versuchen, wie du sagst. Jedes Jahr kommt er mit einer neue Idee. Und jetzt ist er mit Rally unterwegs, hätte ich auch von Reini nicht erwartet. Ich dachte, okay, der bleibt mit ganz normalen Rennfahren. Nee, der will jetzt Rally.
Das macht er schon, genau.
Macht er schon. Reini Sample ist auch zum einen natürlich ein Daredevil, wie du ihn nennst. Jemand, der keine Angst hat und zum anderen absoluter Kanat. Also jemand, der schnelle Autos über alles liebt und die Geschwindigkeit. Und da ist er im Motorsport unfassbar erfolgreich und inspiriert viele Leute und macht ganz, ganz viel. Und vor dem Motorsport war er eben Skisport.
Genau, ja.
Und zum einen natürlich dann als Monoskifahrer, wo er viele Erfolge haben konnte. Aber dass es soweit kam, hat auch mit dem Skisport zu tun. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und man denkt da nicht an. Aber es ist ja damals auch bei dem Skiunfall passiert,
ja.
Dass er dann am nächsten Tag aufgewacht ist und realisierte, jetzt geht's im Rollstuhl weiter. Aber inspirierende Story. Ich habe schon seit Kind auf, durfte ich neben ihm aufwachsen sozusagen. Du hast die kennst ihn jetzt auch schon 8 Jahre. Ja, da würde ich sagen, springen wir mal rein. Ja, lieber Reini, meine Passion ist ja das Skifahren. Ich fahre seit ich 3 Jahre bin Ski und mein Ältester, der ist jetzt gerade 8 und ich realisiere so langsam, wenn ich jetzt nicht wieder ein bisschen fitter werde, dann fährt er bald besser Ski wie ich. Ja, das bringt uns aber auch zu der ersten Frage, dass du mal vielleicht uns erzählen kannst, wie es denn zu der Querschnittslähmung gekommen ist und wie du dann auch mit dieser Diagnose und dem Thema umgegangen bist.
Ich war wie alle hier fast in den Bergen mit Skiern groß geworden und hatte dann Anfang 20 einen Skiunfall, bin zu weit ins Flache gesprungen mit einer Fraktur von 2 Wirbeln mit Diagnose Querschnittlähmung. Das ist das, was passiert ist. Deswegen verbringe ich jetzt mehr als mein halbes Leben im Rollstuhl. Klingt jetzt hart, ist es aber nicht, weil ich kann jetzt auf ein sehr zufriedenes, glückliches Leben zurückblicken, auch im Rollstuhl. Das war die Geschichte, warum ich im Rollstuhl gelandet bin. Das erste Gefühl im Unfall, während des Unfalls, war natürlich scheiße. Jetzt ist was Grobes passiert, weil ein bisschen Anatomie-Ahnung hat man ja als Sportler und habe schon gemerkt, war Kreuz gebrochen, Beine, kein Gefühl mehr, ist jetzt alles andere als easy. Das Problem war, oder zum Glück, ich wusste nichts von Querschnittlähmung, ich wusste nichts von Rollstuhlfahrern. Also ich habe null Plan gehabt, was auf mich zukommt. Natürlich ist der erste Gedanke scheiße. Das ganze Leben ist im Arsch, weil irgendwelche Mädels checken, spazieren gehen am Strand, Skifahren, Motorradfahren, alles, was bis dahin mein Leben ja mit geprägt hat, ist vorbei. Das Problem war, wie gesagt, ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Und im Nachhinein betrachtet, auch wenn es jetzt hart klingen mag aus meinem Munde, es ist absolut das perfekte Alter für so einen Unfall. Warum? Ich habe alles mitgenommen in meiner Jugend, was ein Jugendlicher braucht bis Anfang 20. Also wenn du einen Unfall mit 10 hast oder jünger, das kann man nicht schönreden. Du versäumst einfach deine coole Jugend und integriert wirst du dort nicht so wie deswegen. Und deswegen, die richtige Sturm- und Drangzeit habe ich mitgenommen, Gott sei Dank, als Fußgänger. Und dann war ich aber alt genug, um zu reflektieren, dass ich nochmal attackieren kann, weil ich ja noch bestenfalls 50 Jahre oder mehr vor meinem Leben habe. Wenn du Ende bist, wie jetzt bin ich über 50, wenn ich jetzt den Unfall hätte, glaube ich, ist es schwieriger, positiv nach vorne zu denken. Du denkst, ja scheiße, jetzt habe ich noch 20 Jahre, zahlt sich eh nicht mehr aus. Also nüchtern betrachtet, im Rückblick fast das perfekte Alter, auch wenn es nie positiv ist, wenn man eine Querschnittlähmung hat oder so einen groben Einschnitt hat, aber reflektierend war es absolut perfekt. Aber natürlich mit 23 denkst du, Alter, jetzt ist alles vorbei, weil, und die Information war auch relativ hart. Im Nachhinein bin ich dankbar. Der Operateur ist dann nach 6 Stunden Operieren zu mir gekommen, hat mir ein Röntgenbild gezeigt, dass meine Wirbelsäule halt in 1000 Teile geflogen ist und halt dieses Rückenmark, das hier das Hauptproblem ist, die Wirbelsäule, ist der Knochen kann ja heilen, aber die Wirbelsäule, also das Knochenmark drinnen, der Nervenstrang ist nicht reparabel. Hat mir ein Bild gezeigt, sagt, schau mal hier, wie Kabel abgeschnitten, durch, beschäftig dich damit, du wirst nie wieder laufen können, Querschnittlähmung, ging wieder. Schau, das war irgendwie 11 Uhr am Abend dann, liegst halt da auf der Intensivstation, überall piepst rundherum und denkst, ja scheiße, oder was ist denn das für eine Information? Aber ich habe Gott sei Dank sehr schnell wieder gelernt, positiv nach vorne zu blicken und ein bisschen hat man als, ich nenne es jetzt mal positiver Mensch, einfach die Herausforderung angenommen. Okay, ich schaue mal, was ich jetzt habe. Ich habe dem alten Leben nicht nachgetrauert, sondern habe versucht, mit dem zu arbeiten, was mir geblieben ist.
Ja, also als Außenstehender, wenn man dann sieht, okay, du lebst in den Bergen, viel Action, viel unterwegs, immer aktiv, da denkt man, ja, das Leben ist jetzt vorbei. Was würdest du sagen? Bleibt einem da eigentlich noch nach so einer Diagnose in dieser Situation?
Es ist relativ viel, was einem bleibt. Also man verliert nicht 90% des Lebens, man verliert 20%, klettern gehen ist jetzt nicht mehr so meine Stärke, aber du kannst ja in der Zeit auch was anderes machen und mittlerweile eben nach so langer Zeit im Rollstuhl, ist ja unglaublich, wie viele Sachen man machen kann mit Autofahren, Fahrhilfen, Monoskifahren, bin dann wieder zurück im Sport, habe meinen Sport halt dann sitzend ausgeübt, durfte dann 15 Jahre im Paralympics Team von Austria sein und die ganze Welt bereisen, inklusive Weltmeisterschaften, Paralympics, also man muss es nur annehmen, das glaube ich ist auch die größte Herausforderung aus dem Unfall, diese Situation annehmen und sagen, ist jetzt so, wenn es in 3 Jahren wieder gut ist, ist cool, aber bis dahin kann ich nicht warten und kann meine Lebenszeit verschenken und das war glaube ich mein Glück, auch mein Umfeld, dass man gesagt hat, okay, wir machen das, was wir haben, das Beste draus und andere in meiner Situation kannte ich ja vom Reha-Zentrum, die sind dann irgendwie 3 Jahre nur mit der Jogginghose rumgelaufen und gesagt, ich werde eh irgendwann wieder laufen können. Nein, es ist wie mit dem Lotto-Sechser, du kannst nicht aufhören zu arbeiten und hoffen, dass du in 10 Jahren Lotto-Sechser magst, dafür funktioniert es nicht und mein Glück war eben, dass ich halt positiv nach vorne geschaut habe und dann relativ eben schnell wieder in den Sport zurück bin, dann eben in sitzend fahren mit dem Ski. Und dann hast du wieder einen Lebensinhalt und eine Aufgabe. Und das, glaube ich, ist der Schlüssel zum, nenn es jetzt mal, glücklichen Leben. Und ummünzen kann man das auch aufs ganze Leben, Behinderung hin oder her. Wenn ich mit dem, was ich habe, nicht zufrieden bin im Leben, dann muss ich was ändern. Oder ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Niemand muss Millionär werden, niemand muss Weltmeister werden, niemand muss Paralympische oder Olympische Spiele gewinnen. Kann er aber dann muss er was dafür tun. Und jammern war noch nie meine große Stärke, deswegen glaube ich einfach, ja, hat mich das Leben belohnt mit dem, was ich jetzt rückblickend mehr als mein halbes Leben im Rollstuhl, und es klingt auch hart, wenn ein Rollstuhlfahrer sagt, ich habe ein geiles Leben, beziehungsweise bisher gehabt, das ist das Außenstehende immer ganz, ganz schwer zu verstehen, aber kann ich mit Fug und Recht behaupten. Und ich lehne mich noch weiter aus dem Fenster, ich traue mich sogar sagen, dass mein Leben cooler und geiler verlaufen ist als 90% aller anderen, die halt die jetzt laufen können, weil die halt manchmal in einem Rad gefangen sind. Ich durfte meine Leidenschaft als Beruf ausüben mit dem Skifahren. Jetzt im Motorsport beziehungsweise in der Autoszene angekommen, ist auch wieder Leidenschaft. Also wenn man von sich behaupten kann, das zu tun, was man gern macht und dafür sogar Geld bekommt oder davon leben kann, dann glaube ich, ja, besser kann man es nicht erwischen.
Wenn du den 23-jährigen Reini vor dir hättest, was würdest du ihm denn sagen?
Ich würde meinem damaligen Ich, dem 23-jährigen Reini, wahrscheinlich genau das sagen. Schau nach vorne, es gibt viele Möglichkeiten, versuch diese zu nutzen und traue nicht dem hinterher, was du sowieso nicht hast. Also steh nicht vor einer Wand, die du nicht beklimmen kannst, sondern versuch den Weg außenrum zu finden. Ich glaube, das kann man den Leuten mitgeben. Und die Zeit kommt ja eh, wie es kommen muss im Leben. Also man kann relativ viel steuern. Ich sage immer, Glück des Tüchtigen. Aber ja, nein, ich würde wahrscheinlich nichts anders machen. Außer vielleicht diesen einen Sprung ein bisschen besser wählen und nicht so weit zu springen. Wobei wir ja vorher schon angesprochen haben, man nennt es immer Schicksalsschlag. Damals diesen Unfall, auch jetzt nach so vielen Jahren, ich würde nicht mal behaupten, dass es ein negativer Schicksalsschlag war. Ich wüsste nicht, wie mein Leben vielleicht verlaufen wäre als Fußgänger. Vielleicht wäre ich irgendwo als, keine Ahnung, Skilehrer geendet, was nichts heißt, dass Skilehrer schlecht ist. Aber ich durfte durch meine Behinderung und durch mein Leben danach so viele geile Sachen erleben und so viele Leute kennenlernen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es in meinem normalen Leben auch so passiert wäre und nicht irgendein, nennen Sie jetzt mal, Standardleben geführt hätte. Also würde meinen Schicksalsschlag von damals nicht als negativ einstufen. Jetzt. Früher, ist klar, sieht man es ein bisschen anders, aber im Nachhinein glaube ich, dass ich vielleicht auch genau deswegen so viele geile Sachen erlebt habe, die ich sonst wahrscheinlich nicht erlebt hätte.
Ich glaube, bei jedem im Leben gibt es ja immer Rückschläge. Es gibt immer Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie laufen oder die unerwartet kommen. Wie gehst du denn mit diesen Themen um? Wie gehst du mit Rückschlägen um?
Rückschläge gibt es immer im Leben. Es gibt immer schwierige Situationen. Aber 99% dieser Zweifel haben ja nichts mehr mit der Behinderung zu tun. Letztes Jahr war so ein Jahr, wir hatten im Februar viel zu warme Temperaturen. Es kam so ein Südföhn und wir mussten die ganze Anlage zudrehen, haben viele Kunden verloren, beziehungsweise konnten unsere Umsatz nicht machen, haben fettes Minus geschrieben. Aber da wird es ja mir als Fußgänger genau gleich gehen. Also hat nichts mit der Behinderung zu tun, sondern einfach im Leben. Aber als Rollstuhlfahrer vielleicht oder Behinderter hat man gelernt, Dinge anzunehmen, die man nicht verändern kann. Meinen Querschnitt kann ich nicht verändern. Klar, früher hat es geheißen, ja, schauen wir mal in 3 Jahren. Damals war gerade so die Zeit vom Superman, den es aufs Maul gehaut hat. Jetzt ist ein Reicher dran, jetzt geht's ruckzuck. Die Forschung in 4 Jahren könnt ihr alle wieder laufen. Dieses höre ich jetzt seit 25 Jahren. Nein, kann ich immer noch nicht. Aber damit das anzunehmen, Dinge, die man nicht verändern kann, das, glaube ich, ist der Schlüssel zum Erfolg. Und natürlich, ja, es wäre gelogen, wenn man sagt, man hat keine schlechten Tage. Aber es sind von den 365 Tagen im Jahr, würde ich sagen, keine 3 dabei, die in meinem Leben schlecht sind. Beziehungsweise, wenn sie schlecht sind, lasse ich es einfach schlecht sein. Die gehen schon vorbei. Also ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und zum Thema Behinderung natürlich, das gibt heute auch noch, das wird es immer geben, dass ich halt irgendwo an meine Grenzen stoße. Es sind 90% oder 99% sind es bauliche Maßnahmen. Wie wir gerade da vorne rein sind, Stiegen kann ich nicht steigen. Kann sie runterfahren mit viel Mut, aber Stiegen kann ich nicht steigen. Oder wenn mir ab und zu irgendwo hier an meine Grenzen komme, auch oft auf am Winterfahrtrainingszentrum, weil ich es einfach selber nicht machen kann aufgrund meiner Behinderung. Denk mal, es wäre jetzt einfacher, selber zu machen, bevor ich meine Mitarbeiter das 100-mal erklären muss, weil ich einfach hier da. Aber das sind so kleine Momente, wo ich einfach, ja, sag, ist so, wie es ist, anzunehmen. Ich versuche es halt auch so zu steuern, was in meiner Macht liegt und habe gute Freunde, gute Mitarbeiter. Aber eigentlich wache ich immer auf, beziehungsweise ich gehe mit einem Lächeln ins Bett und denke mal, was für ein geiler Tag. Oder man macht ja so als Klassiker, so jetzt war gerade Jahreswende, also 31. Jänner und ich mache jetzt seit 10 Jahren für mich selber so kleine Videos und seit jetzt über 10 Jahren, seit ich das mache, ist jedes 31. Dezember, jedes Video ist das gleiche. Jedes Mal sage ich, wie geil war das denn? Es kann nicht mehr besser werden. Und es ist jetzt seit 10 Jahren, dass ich am 31.12. daheim sitze, mir in den Spiegel schaue, ein Video mache und sage, wie geil war das Jahr? Und wieder und wieder und wieder und wieder. Also das nenne ich für mich Glück im Leben. Ich habe Gott sei Dank das Glück, ein, zwei coole Autos zu haben, aber das ist für mich nicht Glück. Für mich ist es erstens selber zu entscheiden, was ich mit meiner Zeit mache und am Ende des Tages oder am Ende des Jahres nach hinten zu schauen und denke mal, wie geil ist es denn? Und wenn ich irgendwann mal von diesem Planeten mich verabschieden werde, würde ich gerne zurückblicken und sagen, wie geil war es? Das wäre mein Traum und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass es, wann es auch immer aus sein mag, genauso passieren wird, weil ich ja schon lange nichts mehr anderes zulasse und habe auch Leute, die nur jammern, aus meinem Leben entfernt. Ich nenne sie Energieräuber, es gibt es ja immer im Leben und als Rollstuhlfahrer zieht man irgendwie die Leute an. Also wenn ich mit Leuten rede, jetzt nicht hier in der Arbeit, und die erklären mir dann, boah, ich habe auch immer Kreuzweh. Ich sage, ich habe kein Kreuzweh. Ja, wie? Ich sage, ja, ich sitze im Rollstuhl, aber ich habe keinen Rückenschmerzen. Aber so als Rollstuhlfahrer, dem muss man immer erzählen, wie schlecht es einem geht. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist es, liegt es an der Sache, aber mir erzählen immer Leute ihr Leid. Und ich sage oft, ist mir doch egal, aber mir geht's gut. Also ich denke, man, die Umwelt formt den Menschen und man kann sich mit Leuten umgeben, die eine ähnliche Reise gehen wie wir und oder mit den anderen. Aber weiterbringen tun die wahrscheinlich die, mit denen du ja am gleichen Abzweig bist.
Wie würdest du es denn sehen nach solchen Erfahrungen? Lebt man dadurch intensiver?
Natürlich glaube ich schon, dass man einen dicken intensiver lebt nach so einem einschneidenden Erlebnis, wie ich zum Beispiel hatte oder mit der Geschichte, weil man einfach sieht, wie schnell es vorbei sein kann. Ich bin als 23-Jähriger voll motiviert in der Früh mit dem Skien auf den Rücken aus dem Haus gegangen und 6 Monate später im Rollstuhl nach Hause gekommen. Also man lernt vielleicht das Leben etwas mehr zu schätzen. Und ja, ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass es einfach schnell vorbei sein kann. Und ich hatte letztes Jahr selber eine Situation im Jänner, haben eine kleine Entzündung in den Fuß reinbekommen, eigentlich total unspektakulär. Sind ein paar Sachen falsch gelaufen, ein bisschen zu viel Antibiotika und ein paar Sachen. Und wäre eigentlich fast dran, ja im Februar, genau vor einem Jahr eigentlich fast, wäre fast dran gestorben. Ich hatte eigentlich 2-mal Herzstillstand, war schon weg und hat mich auch gelehrt, scheiße, so schnell kann es vorbei sein. Und wo ich nichts dafür kann, unter Anführungszeichen, also wäre unspektakulär, jetzt an einer Blutvergiftung zu sterben. Und ich habe gesagt, ja, wenn es mir jetzt beim Rallyefahren passieren sollte irgendwann, dann ist es part of the game. Das ist mir das Risiko bewusst und das nehme ich auch im ganz kleinen Rahmen in Kauf. Aber damals war, alle haben gesagt, das kann es jetzt nicht sein. Ich lebe so ein intensives Leben mit Fallschirmspringen und dann stirbst du an der Blutvergiftung. Das kann es nicht sein. Und da war ich aber auch hauchknapp dran und habe auch gelernt, ja, noch intensiver zu leben, was ich, schwierig in meinem Fall, aber habe das letzte Jahr einfach gesagt, noch weniger verschieben. Wir kennen das alle. Alle sagen, ja, mir verschieben mache ich dann später, wenn ich in der Pension, wenn ich das. Nein, wir wissen nicht, ob es noch möglich ist. Es muss natürlich im Rahmen der Möglichkeiten bleiben. Ich kann jetzt auch nicht Geld raushauen über beide Ohren und dann komplett verschuldet irgendwo rumhängen. Aber ich habe einfach gelernt, Dinge, die ich gern tue, wenn sie im Rahmen der Möglichkeiten sind, nicht zu verschieben, weil es halt wirklich ganz schnell vorbei sein kann. Und das, glaube ich, muss man tun. Und ja, ich reflektiere selber. Es klingt mal so einfach und so cool. Aber war es wahrscheinlich auch. In meinem Leben war es so. Na klar, Energie musst immer investieren, um Erfolg oder was auch immer zu haben. Von nichts kommt nichts. Aber es war jetzt kein Hexenwerk. Und ich glaube, der Schlüssel, was wir schon angesprochen haben, Dinge anzunehmen und Ziele einfach anzugehen. Und wenn es nichts wird, wird es halt nichts. Dann habe ich es probiert. Aber ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht probiert habe. Aber ich kann nicht sagen, ich probiere es nicht und dann wundern, warum es nicht passiert ist. Und das zieht sich, egal ob Beruf, Liebe, wie man es nennen mag. Es muss einfach, entweder ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn ich mehr will, muss ich einfach etwas dafür tun. Ob es dann funktioniert, weiß kein Mensch. Kann gehen, kann nicht gehen. Aber ich kann sagen, ich habe es probiert. Und wenn es nicht ging, ging es nicht. Ja, dann haben wir es probiert.
Wir beide haben uns ja beim Thema Auto kennengelernt, da sich ja bei Feigl viel um Mobilität und ums Fahrzeug dreht. Und was bedeutet für dich das Auto und Mobilität zum Thema selbstbestimmtes Leben?
Mag halt gerne Autos, nicht primär, um es in der Leopoldstraße in München herzuzeigen, sondern ich mag sie gerne nutzen. Ich mag Spaß damit haben, wie mit all meinen Dingen, die ich im Leben betreibe, versuche ich einfach Spaß damit zu haben. Und ja, nach meinem Sochi-Karriereende sozusagen, geplanten Karriereende 2014, bin ich in die Autoszene reingekippt. Und ja, wenn man halt ein Auto bewegt oder zügig bewegt, ist halt genau mein Ding. Und jetzt habe ich es halt beides. Ich fahre Rennen und versuche mein Wissen hier im Winterfahrtrainingszentrum im Sommer weiterzugeben. Aber es ist halt, wenn man eine Leidenschaft hat, dann kommt eins zum anderen. Meinen ersten Porsche habe hart dafür gearbeitet, mit 28 gekauft und sage, ja, passt, Haken drunter. Ja, bei dem ist nicht geblieben, sondern hat sich halt weiterentwickelt und ja, ich würde es einfach Leidenschaft nennen. War immer schon tief in mir drin. Jetzt habe ich irgendwie Möglichkeiten gefunden, das Ganze auszuleben. Natürlich muss ich auch dafür arbeiten, aber ich arbeite immer dafür, dann kaufe ich so ein Ding, dann sage ich, nein, ich verkaufe es dann wieder und kann 3.000 Euro verdienen. Verkaufen ist nicht so meine Stärke, ich habe fast alles behalten. Aber es ist einfach Leidenschaft. Ich glaube, es ist, und wenn ich, ja, so wie heute, wie wir gerade ein paar Runden gefahren sind, es ist einfach, ja, Spaß im Leben. Es gibt mir einfach viel Energie zurück, habe Spaß dabei, bin sehr dankbar, dass ich es machen kann. Und da geht es gar nicht primär um die Geschwindigkeit, sondern einfach es zu tun zu können. Und deswegen glaube ich, werden mich schöne Autos und zügige Autos, nennen wir es mal so, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang hoffentlich verfolgen. Wobei man jetzt auch schon im Alter bin, ich bin jetzt über 50, wo ich zwar Rennautos gerne mag, aber am liebsten auf der Autobahn mit dem Auto mit Luftfahrwerk mit 120 in Tempomat dahin cruise, weil ich ja eh in den Rennen schnell fahren kann. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Interesse, mit so einem Porsche 400 Kilometer von A nach B zu fahren, weil es einfach zu hart und zu laut ist. Aber es ist ja Leidenschaft. Ich habe Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft und ganz tief in mir drin. Und es gibt mir viel zurück an Lebensqualität. Ganz am Anfang, logischerweise nach dem Unfall, ist Autofahren Lebensqualität, unabhängig von irgendwelchen Spaßsachen, sondern umgebautes Auto, in meinem Fall mit Handgas, dass ich Gas und Bremse mit den Händen bedienen kann, in den ländlichen Kreisen ist Lebensqualität. Ich kann entscheiden, wenn ich von A nach B fahre. Bus fährt in meiner Gegend um 8 Uhr in der Früh und um 17 Uhr am Abend und dazwischen kannst rollen. Also es ist Lebensqualität, Eigenständigkeit und selbstbestimmtes Leben, ein Auto zu bewegen. Und daraus ist natürlich jetzt mehr geworden oder halt Leidenschaft und Motorsport. Aber primär das allererste ist, war für mich auch interessant, wieder ein Auto umzubauen nach meinem Unfall. Musste mein altes Auto verkaufen, war kein Automatikauto. Hab dann Automatikauto gekauft, hab dann Handgas eingebaut. Kannte ich ja davor aus alles nicht. Aber es hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder eigenständig Auto zu fahren. Und ich habe nach 2,5 Monaten nach dem Unfall, eigentlich bevor ich mich selber anziehen konnte, wieder gelernt, Auto zu fahren, weil ich sage, es kann nicht sein, dass ich dauernd Freunde brauche oder meine Eltern oder jemanden, der mich von A nach B bringt. Darum war für mich ganz, ganz wichtig, ein Auto wieder umzubauen, um einfach selbstbestimmt leben zu können. Dass es jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen ist, freut mich. Aber primär ist es so, selbstbestimmtes Leben, selber bestimmen, von A nach B zu fahren, weil Barrierefreiheit in unseren Breitengraden zwar gegeben ist, aber halt auch weit weg davon. Also Unterflurbusse sind bei uns immer noch eine Seltenheit. In der Stadt kann das funktionieren, aber am Land, und das weiß man selber, man erarbeitet sich als normaler Mensch eine Selbstständigkeit. Mit 18 war ich froh, dass ich einen Führerschein machen durfte. Und 3 Jahre später war es dann wieder vorbei, mit eigenständig von A nach B zu kommen. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, sehr, sehr schnell wieder normal Autofahren zu lernen, einfach um selber bestimmen zu können, von A nach B zu kommen.
Wenn ich mal auf der Rennstrecke bin, dann bin ich schon immer ganz froh, dass ich beide Hände am Lenkrad habe, in den Kurven oder in anderen Situationen, um die Kontrolle zu haben. Also du lenkst dein Auto immer mit einer Hand und die andere Hand ist an unserer Handbedienung. Ja, wie ist das für dich? Und denkst du da noch drüber nach oder hast du da vielleicht Unsicherheiten, dadurch, dass du da sozusagen mit einer Hand das Fahrzeug in diesen Grenzbereichen auch bewegst und führst?
Primär Kontrolle lernt man im Motorsport oder im Leben, wie beim Skifahren früher. Wenn du halt ganze Zeit out of order unterwegs bist, dann wirst du nicht alt oder halt, keine Ahnung, aus einem Unfall nach dem anderen. Beim Autofahren ist es natürlich jetzt gar nicht primär wichtig, ob ich das Auto mit den Füßen, mit den Händen steuere. Ich bin so gewohnt seit vielen Jahren, ich denke nicht mal drüber nach, weil wir machen ja alles die Hände. Natürlich ist es faszinierend für mich auch, dieses Auto zu kontrollieren, schnell zu fahren und ganz nah an den Grenzbereich heranzubringen. Im Motorsport sind wir noch mehr an den Grenzbereich. Und perfekt ist es ja erst dann, wenn du genau im Grenzbereich fährst. Egal, ob das im Sport ist, im Skifahren ist, Motorradfahren, Autofahren. Diesen Grenzbereich bestmöglich zu erreichen, aber nicht zu überschreiten. Und dieser Grad ist dann auch der, ja, Adrenalin ausschüttet. Das beim Taxifahren oder so beim Rumfahren habe ich kein Adrenalin. Das ist für mich Basics, also bis 90-95% muss ich Gott sei Dank nicht drüber nachdenken, weil kostet mir auch keine Energie nicht. Klar, wenn wir jetzt auf Zeit fahren und im Rennen, ist auch bei mir, wenn ich das Level nach oben schraube, aber es ist schon faszinierend zu erleben, was man erlernen kann mit viel Training, mit richtigem Training, um dann ein Auto so knapp am Grenzbereich sicher zu bewegen. Und das gibt einfach dann ja ein cooles Gefühl. Und ab und zu am Abend rauchen wir halt mal richtig an und fahren halt ein bisschen mehr an der Grenze. Aber mit Passenger Rides soll man einfach ja das Ego im Griff haben. Es bringt nichts, wenn wir da wegschmeißen, weil der Beifahrer merkt es ja sowieso nicht, ob wir 95% fahren oder 100, das macht dann den Grad nicht mehr aus. Aber wenn wir irgendwo am Dach liegen da drin, dann haben wir keine Freude, wir beide. Also, aber es fasziniert mich schon, was machbar ist, unabhängig von der Behinderung, wie weit man ein Auto im Grenzbereich bewegen kann. Und ich sehe es Gott sei Dank alltäglich mit meinen normalen Kunden, wie weit die eigentlich weg sind, das Auto sicher im Grenzbereich zu bewegen im Vergleich zu mir. Hat aber bei mir den Hintergrund, dass ich halt auch viel trainiere, durchs Rennen fahren wie überall. Ein Kitzbühel-Sieger Hannes Reichel kann besser Skifahren als wir. Warum? Weil er trainiert hat und. Das meine ich damit. Und für mich ist halt schon eben faszinierend. Für meine Kunden wahrscheinlich noch viel mehr als für mich selber. Für mich ist es seit über ja fast 30 Jahren jetzt Alltag. Aber für die Kunden ist immer total faszinierend. Sie kriegen es nicht auf die Reihe, ein Auto gescheit zu bewegen am Eis. Und bei mir fahren sie dann mit und sehen, das geht auch nur mit den Händen. Ist vielleicht ein bisschen auch eine coole Geschichte für mich oder Imagegeschichte, dass meine Kunden genau deswegen gerne zu mir kommen und sagen, hey, der kriegt's mit den Händen auch besser wie ich auf die Reihe. Also jetzt nicht jammern, sondern streng dich an. Also glaube ich, Integration von der anderen Seite, glaube ich. Jetzt im Motorsport bin ich halt inkludiert. Das ist die ersten drei Rennen ein bisschen was Besonderes, weil Rollstuhlfahrer. Aber dann nach ein paar Rennen bist du inkludiert und lebst genau gleich wie die anderen. Okay, ich bewege das Ding halt mit den Händen und gerne mit den Füßen und mit den Händen. Aber man ist inkludiert und gibt mir persönlich mehr als der paralympische Sport früher, weil es halt trotzdem nur eine Randszene war. Ich hatte gern auch viele Freunde dort kennengelernt, aber jetzt bin ich halt im normalen Leben und muss nicht ja nur immer separatieren, sondern ich bin halt im normalen Leben angekommen und mache halt mein Ding mit den Händen, weil es halt so ist.
Also bei deinem Winterfahrtraining, da bist du ja sozusagen nicht nur der Inhaber, sondern auch der Instructor, derjenige, der dann deinen Kunden, den Menschen, die mit ihren schnellen Autos kommen, die Sicherheit gibst und sie einweist und kriegst du da manchmal auch komische Reaktionen, weil die es nicht realisiert haben, hey, da ist er im Rollstuhl und der ist jetzt mein Fahrsicherheitstrainer, ja, soll mich einweisen oder ist es für die meisten schon bewusst, wenn sie zu dir kommen?
Im Großen und Ganzen, am Ende des Tages ist es immer positives Feedback. Aber klar, ich habe Leute hier, die teure Autos bewegen und Leute, die Unternehmer sind und teure Autos bewegen, sind gewohnt, dass sie die Richtung vorgeben. Und jetzt kommt einer, ein Behinderter, ohne es abwertend zu sagen, der mir jetzt sagt, wo ich hinlenken soll. Da war am Anfang speziell schon oft so, dass, ja, aber wann kommt unser Trainer? Sag ich, ja, hier, ich. Ja, wie? Sag ich, ja, aber ich vermittle den Kunden immer, ich muss es ja rein theoretisch gar nicht besser können, weil je höher das Level wird, Skifahren. Marcel Hirscher, sein Trainer, kann nicht besser Skifahren als er. Aber er hat Marcel zum besseren Skifahrer gemacht. Und genau ist es hier auch. Also ich muss den Leuten immer erklären, ich weiß ungefähr, was ich tue. Das sehen sie am Abend beim Taxifahren, dass ich genau weiß, was ich tue. Aber das muss man den Leuten gleich ein bisschen vorneweg die Anspannung wegnehmen. Dass es gar nicht wichtig ist, ob ich es besser kann als er, sondern dass ich ihm zu besseren Auto. Und das ist auch unser Ansatz hier. Aber man traut halt oft auch Behinderten viel zu wenig zu. Weil man gerade arme Behinderte, geht das nicht, alles arme Schweine. Gibt auch genug, die jammern, keine Frage. Aber es gibt ja so viele positive Beispiele, sei es jetzt Paralympics, egal in welcher Sportart, was Leute mit Behinderung, egal ob sie ein Bein weg haben oder sonst irgendwelche Einschränkungen haben, da gibt's ja geile Sachen, was man leisten kann. Und ich glaube, man traut ihnen einfach zu wenig zu manchmal.
Also du hast ja einen beeindruckenden Fuhrpark mit echt richtig tollen Autos und jedes Mal, wenn du uns anrufst, dann wissen wir schon, wir dürfen wieder bald was sehr Schönes umbauen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Glaubst du, dass du dadurch mehr Kunden, auch mehr Rollstuhlfahrer zu dir holst, die dann das Ganze ausprobieren möchten auf der Rennstrecke?
Wir haben auch ab und zu Anfragen von Rollstuhlfahrern. Ich habe auch ein Auto, so ein DT, wo ich einen Handgas drin habe, das auch meins ist. Aber wenn der Rollstuhlfahrer kommt und sagt, ich habe kein vernünftiges Auto, kriegt er einen Handgas von mir, keine Frage. Sind nicht allzu viele, aber Klar, wir haben auch zum Beispiel am Red Bull Ring mit Feigl zusammen, da habe ich lange dafür gekämpft. Ist die erste Rennstrecke, glaube ich, in ganz Mitteleuropa, die ihre Fahrzeugflotte mit Handgas ausgerüstet hat, beziehungsweise einbauen kann. Du musst einen Tag vorher buchen, die Autos sind Sozialautomatik. Und jetzt, wenn du so ein Porsche am Red Bull Ring mietest, brauchst du nur anrufen und sagen, hey, ich bin Rollifahrer. Dann baut am Abend der Mechaniker das Feigl Handgas ein und du kannst mit deinen 10 Freunden dort ganz normal teilnehmen. Und das war auch mir ein Anliegen, dass man auch so Integration, weil ansonsten ist immer schwierig gewesen, dann habe ich keinen Porsche, kann dort nicht mitfahren. Es fahren 15 Freunde dahin, Porsche fahren und ich als Rollstuhlfahrer bin wieder die arme Sau, kann beim Café bleiben den ganzen Tag. Darum habe ich auch für solche Sachen hart gekämpft, dass man jetzt speziell, da habe ich einen Bezug dahin, dort auch Handgas in kurzer Zeit einbauen kann, dass das Rollstuhlfahrer nutzen und wird super angenommen. Und glaube ich, da soll man ein bisschen mehr Richtung Inklusion denken.
Also ich glaube, du bist wahrscheinlich am intensivsten dran, unsere Produkte in der Realität und in nicht realistischen Situationen zu testen. Du bringst sicherlich Fahrzeuge wie auch unsere Produkte ins absolute Limit. Und wo würdest du jetzt sagen, stehen wir in unserer Industrie gerade mit der Mobilität in Bezug auf Fahrzeuge und aufs Auto?
Ich glaube, wir sind auf einem super Weg. Und es soll meiner Meinung nach unkompliziert sein und ganz, ganz wichtig ist, es soll auf die Behinderung beziehungsweise auf die Person angepasst zu sein. Ich halte überhaupt nichts davon, von irgendwelchen DIN-Normen, die sagen, ich brauche einen Lenkradrecken, ob ich hier auch brauche Blinkerverlegung, Scheinwerferverlegung, sondern wirklich, wie in meinem Leben, individuelle Anpassung. In meinem Fall, ich brauche relativ wenig, Drehrückgas reicht mir, ich brauche einen Lenkradknopf. Also das ist der Wunsch, den ich für die Leute habe, die den Leuten erklären, was sie brauchen und auch in den Führerschein eintragen. Aber ich für mich selber bin super happy mit den Systemen, die ich habe. Sind super einfach. Natürlich gibt es da nach oben keine Grenzen. Jetzt für die Schwerbehinderten gibt es ja mit Joystick-Lenkung, da gibt es ja Dinge, das ist ja fast so komplex wie ein Hubschrauber. Aber es ermöglicht diesen Leuten auch, mobil zu bleiben. Und darum geht's eigentlich im Leben. Aber jetzt ich für mich selber bin mit den Lösungen, mit dem relativ einfachen Klassikgerät super happy. Warum? Ich tausche das Auto relativ oft, mein Alltagsauto. Es ist für mich angenehm zu fahren, erfüllt den Zweck zu 100%. Ich brauche keinen unnötigen Schnickschnack. Und ja, wir haben gerade mal drüber gerechnet, weil es mich selber interessiert hat, bin jetzt über 1,5 Millionen Kilometer mit Handgas gefahren in meinem Leben, insgesamt wahrscheinlich schon über 2 Millionen Kilometer, weil ich auch aufgrund meines Berufs im Jahr 80.000 Kilometer fahre. Und ich glaube, als Endverbraucher kann ich durchaus behaupten, ich weiß, was ein Rollstuhlfahrer braucht oder nicht braucht. Und da glaube ich eben wirklich individuelle Anpassung auf die Bedürfnisse und nicht die Norm 34 oder schlag mich tot, du musst das jetzt machen. Das ist so mein Wunsch an die Gesellschaft beziehungsweise an die Leute, die das machen, dass sie einfach individuell anpassen und den Leuten relativ unkompliziert Mobilität ermöglichen.
Super, spannender Podcast wieder. Was ich da wieder für mich rausgezogen habe, ist jedes Mal wieder beeindruckend. Luigi, du warst beim Filmdreh mit dabei und der lohnt sich, glaube ich, auch, sich anzugucken.
Definitiv. Also Reini, ich weiß, ich habe es vielleicht vorher gesagt, aber Reini ist definitiv eine Inspiration. Der Film, alles, was passiert ist während der Film, auch seine Einstellung im Leben, dieses weiter, immer weiter und immer einen Weg finden, obwohl es gibt halt Herausforderungen, wie bei uns alle, das fand ich echt inspirierend. Also, und der Film halt im Winter. Also, das war traumhaft. Es war halt idyllisch. Bergen, Schnee, eine Winterfahrtrainingpiste, sehr coole Autos. Wir hatten einen Bugatti, da war Porsche, Ferrari, alles möglich. Also, und auch ganz normale Autos. Also, es war unglaublich. Und dann natürlich diese Action, Drifting. Es war halt sehr, sehr, sehr cool. Eine coole Erfahrung und ich kann es nur alle empfehlen, Film zu gucken, lohnt sich definitiv.
Perfekt, super. Ja. Ich glaube, es ist auch eine gute Idee, jetzt wo die sonnigen Sommertage kommen und wenn es einmal ein bisschen zu heiß ist, dann kann man sich die Abkühlung aus den Bergen beim Winterfahrtraining mit dir und mit Reini Sampel angucken und das ist doch schon mal gut für den Sommer jetzt, der jetzt dann endet.
Wir hatten minus 17 Grad.
Ah, genau. Also wenn es mir wieder zu warm ist bei über 30 Grad, dann werde ich mir mal wieder am Reini ein euer Video angucken. Vielen Dank dafür. Danke, dass du heute auch wieder dabei warst. Ja, und wir freuen uns, liebe Zuhörer, aufs nächste Mal.
Ja, Wir haben schon was in der Pipeline, also seid gespannt. Wir werden in der Fahrschulbereich auch reingehen und weitere Fahrschul-Mobility-Stories von der Perspektive von Schüler, aber auch von der Perspektive von Fahrlehrer zeigen.
Bitte, es bleibt spannend bei uns, gell? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.